Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und es ist diese Woche leider etwas anders, als ihr das sonst kennt. Weil Finn werden die Weisheitszähne gezogen und Tom liegt flach. Aber es wäre nicht Undrafted, wenn wir nicht richtig guten Ersatz in der Hinterhand hätten. Und damit begrüße ich jetzt den Mann, den ihr alle schon mal zumindest namentlich gehört habt, in der vorletzten Folge, wenn ihr gut aufgepasst habt. Das ist nämlich niemand Geringeres als der gute Seahawks-Fan, der mich jeden Morgen daran erinnert, nach dem NFL-Sonntag, welchen Pick die Denver Broncos den Seahawks jetzt aktuell schulden. Und damit, Arne, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Moin moin in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Und für euch Zuhörer schon mal direkt vorab als Info, wir werden heute ein bisschen mehr eine Art kleine Sonderfolge machen, über Arnes Football-Geschichte reden und ja, für sein, das Team, für das sein Herz schlägt, das sind in dem Fall die Seattle Seahawks, so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen, und werden weniger die alte Struktur machen, das dann wieder ab der nächsten Woche, wenn Finn und Tom hoffentlich wieder hier sind. Und heute mal so eine kleine nette Sonderfolge zwischendurch. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zum ersten Punkt auf meiner Liste. Arne, wie bist denn du diesem Sport American Football verfallen? Wie kam das?
Tatsächlich muss ich jetzt mal ein bisschen in meinen Gedanken kramen. Mein erstes Footballspiel war tatsächlich der Super Bowl Seahawks gegen Denver Broncos.
Keine Februar guten Erinnerungen 2014. An dieses Spiel.
Ich habe keine guten Erinnerungen. Ich wollte gerade sagen, du als Broncos-Fan denkst da wahrscheinlich eher weniger gern dran zurück. Aber für mich war das so das erste Spiel, das ich jemals geguckt habe. Kam natürlich auch damals, dass Freunde im Bekanntenkreis schon Football verfolgt haben. Und ich hatte damals auch schon so vom Erzählung her, was aus dem Super Bowl das Jahr davor gehört. 49ers gegen Ravens mit dem Stromausfall. Das war ja, da ich sag mal, nicht so der ganz gewöhnliche Super Bowl. Und habe mir dann gesagt, okay, jetzt versuchst du da mal selber irgendwie einzusteigen. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich sowieso sehr sportbegeistert bin und viele verschiedene Sportarten sowieso verfolge. Und habe mich dann da nachts aufgerafft und erstmal alleine geguckt, um überhaupt in den Sport reinzukommen. Und ja, mit diesem Super Bowl hat mich dann so ein bisschen das Fieber gepackt. Mich hat die Sportart direkt angesprochen und tatsächlich war dann dieses Spiel auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich Seahawks-Fan geworden bin.
Ich weiß gar nicht, wie das sein kann bei dem Spiel.
Aber ich finde zum Beispiel auch in der Hinsicht immer so diesen Ausdruck Erfolgsfan schwierig, weil irgendwie müssen wir alle zu einem Team kommen. Und für mich ist man dann ein Erfolgsfan, wenn man aussteigt, wenn das Team plötzlich nicht mehr so erfolgreich ist. Und wenn man dabei bleibt und dann irgendwann inzwischen halt jetzt auch bald 9 Jahre irgendwo Fan ist, ich glaube, dann ist man kein Erfolgsfan, sondern dann ist man einfach durch ein erfolgreiches Team zum Sport gekommen. Und das geht ja vielen so. Siehe aktuell die Bills. Ich glaube, aktuell haben die Bills auch in Deutschland zumindest viele Fans gewonnen, die sie zum Beispiel die Jahre davor nicht hatten, als sie eher unerfolgreich waren.
Ja, absolut. Und du siehst ja auch, viele Menschen kommen ja auch in jungen Jahren zum Sport. Das ist jetzt bei uns ein bisschen anders gewesen, weil Football halt einfach erst dann zugänglich war für uns. Aber jetzt gerade kommen ja auch viele Kinder einfach dazu noch. Und als Kind, man sucht sich halt die Vereine, die ein bisschen erfolgreich sind. Man möchte ja nicht der sein, der das Team hat, was immer verliert. Das hat man dann meistens dann irgendwann als Erwachsener. Siehe Denver Broncos. aber da kommen wir im Laufe der Folge auch noch zu. Nee, ich finde, man kann das dann total verstehen, gerade bei einem Super Bowl. Du hast dann wahrscheinlich auch mitgefiebert mit den Seahawks, dann, weil sie so ein erfolgreiches Spiel hatten.
Tatsächlich ging das sogar. Also natürlich, ich hatte tatsächlich im Vorhinein schon, hatte man natürlich so ein bisschen von der Legion of Boom gehört und in den Vorberichten wurde darüber auch gesprochen. Und ich habe mich sowieso schon immer ein bisschen mehr über die Defensive-Seite der Teams definiert, weil ich mehr dieses, das klingt jetzt immer blöd, aber diese ehrliche Arbeit da und dass man auch irgendwo immer nur das reagierende Glied ist im Team, dass mir das irgendwie mehr gegeben hat. Und da war die Legion of Boom natürlich prädestiniert. Zur damaligen Zeit war auf jeden Fall auch Cam Chancellor so mein favorisierter Spieler mit seinen richtig harten Hits. Das hat mich damals mehr angesprochen und dann hat sich das natürlich so im Laufe des Spiels dann irgendwie so meine Fangunst zu Seiten der Seahawks gezogen. Wobei ich tatsächlich während des Spiels noch recht neutral war, aber das hat sich dann so gegen Ende hin, habe ich dann für mich so gemerkt, so ja, ich fieber jetzt irgendwie doch ein bisschen mehr den Seahawks mit und würde mich freuen, wenn die das jetzt zu Ende bringen, wobei es natürlich recht früh klar war, dass es dann in deren Richtung schlägt, weil solche Führung vergeigen kann nur Matt Ryan. Und dementsprechend war es danach so ein bisschen um mich geschehen und bin dann das Jahr darauf dann auch komplett eingestiegen. Ich glaube, das war dann auch das erste Jahr, wo Run NFL dann auch nicht die Preseason, die Regular Season das erste Mal übertragen hat. Und dann ist man so ein bisschen reingestiegen und hat natürlich dann auch andere Freunde gehabt, die zu dem Zeitpunkt dann intensiver eingestiegen sind, einfach weil es dann auch verfügbar war.
Ja, super. Das ist doch erstmal eine schöne kleine Einstiegsgeschichte. Vielleicht für die Zuhörer da draußen, Arne und ich haben uns über Fantasy Football tatsächlich kennengelernt. Arne ist, kann man sagen, mein Lieblingstrade-Partner in dieser Liga. Ich glaube, wir haben gefühlt die meisten Trades von allen Teams untereinander, haben, glaube ich, wir beide die meisten Trades gemacht. Oder kommt
Ja,
auf
das
jeden
könnte
Fall,
gut hinkommen, ja.
geht gut in die Richtung auf jeden Fall. Wir hatten schon einige Trades auf jeden Fall. Und Arne ist auch so ein bisschen, das kann man ja auch mal so schlüssellaugig sagen, der kleine Football-Insider bei uns in der Gruppe, der immer ganz schnell die neuesten News weiß. Es geht sogar so weit, dass ich manchmal Sachen erst von Arne weiß, bevor ich sie auf Twitter lese. Aber gut, dann werden wir mal wieder sportlich. Und mich würde mal interessieren, wie du die Seahawks in dieser Saison wahrnimmst. Bist du rundum zufrieden? Was stört dich vielleicht an den Seahawks bisher? Lachst du einfach nur dich über die Denver Broncos kaputt? Was ist so dein Blick auf die bisherige Saison als Seahawks-Fan?
Ich persönlich als Seahawks-Fan bin tatsächlich sehr zufrieden mit der Saison. Einfach, ich glaube, die Ausgangslage war zu Saisonbeginn eher so, dass man gesagt hat, wir werden so ein Bottom-5-Team werden ohne Russell Wilson. Und dementsprechend war die Erwartungshaltung bei mir persönlich, aber auch im Großteil des Umfelds der Seahawks nicht so, dass wir gesagt hätten, ja, okay, wir werden dieses Jahr safe in die Playoffs kommen. Natürlich kennt man Pete Carroll, der dann immer sagt, so ja, hier, wir sind von unserer Kultur her so, wir wollen in die Playoffs kommen. Aber wenn man das realistisch einschätzt, war das nie eine Option eigentlich. Es liegt auch einfach daran, dass die Gesamtqualität unseres Kaders auch einfach nicht hoch genug ist. Wir haben so viele Schwachstellen im Team. Und auch so wenig Talent, wo ich persönlich sagen würde als anderer GM, oh, für den Spieler würde ich gerne traden. Also das kannst du in einer Hand abzählen und dann gehst du halt einfach nicht davon aus, dass du was reißt. Zudem haben wir dann die Situation auf Quarterback gehabt vor Saisonbeginn mit Gino und Locke. Und wenn man ehrlich ist, hat man von beiden da jetzt keine große Saison erwartet. Und dementsprechend bist du da natürlich so reingegangen. Ja, mal schauen, was passiert, aber ich rechne eher mit einem Top-5-Pick. Und dann fing es natürlich ganz gut an zu Saisonbeginn mit dem Sieg gegen die Broncos, der auch einfach, glaube ich, aus emotionaler Sicht als Fan ganz nett war, dass du Russell Wilson bei seinem ersten Spiel als Bronco im eigenen Stadion bei uns im Lumen Field schlägst. Und nach dem Sieg war das für mich so, ja, jetzt haben wir unser Mindestziel für die Saison erreicht. Und jetzt geht es einfach darum, unsere jungen Spieler zu fördern und schauen, was passiert. Dass das dann so der Saisonstart so gut gelingt und wir einige Siege holen, trotz wirklich schlechter Defense, war dann erfreulich. Dann kam natürlich wieder diese Hoffnung, ja, wir können doch Playoffs spielen. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich war trotz allem weiterhin skeptisch, weil die Qualität einfach nicht hoch genug ist. Unsere Defense ist gelinde gesagt katastrophal. Vor allem die Run-Defense ist offen wie ein Scheunentor. Da können selbst die Los Angeles Rams gegen uns 100, glaub 74 Yards erlaufen, die vorher das schlechteste Rushing-Team der Liga sind. Dementsprechend, ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden mit der Saison. Wir haben junge Spieler gut entwickelt. Siehe Terry Woolen, den Sohn, den man auf dem Zettel hatte. Kenneth Walker hat viel Spielzeit gekriegt, was natürlich auch dadurch bedingt war, dass Rashad Penny sich schwer verletzt hat. Unsere Tackles haben sich gut entwickelt mit Charles Cross und Abe Lucas. Wir haben ganz nette Flashes gekriegt von Boye Mafe aus dem Draft. Also alles in allem, finde ich, ist das Saisonziel für mich erreicht. Da ging es darum, die jungen Spieler zu entwickeln, irgendwo zu sehen, wer hilft uns für die Zukunft weiter. Und natürlich muss man in dem Zuge auch über Gino reden. Dass er sich dann so präsentiert, war nicht zu erwarten, sowohl als Leader als auch sportlich gesehen. Wie man jetzt weitermacht, ist, glaube ich, die große Frage in der Offseason. Was machst du jetzt mit Gino? Weil, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wir werden aus den letzten 3 Spielen höchstens noch eins gewinnen. Wir werden gegen die Chiefs jetzt nichts holen. Wir werden danach, glaube ich, auch gegen die Jets verlieren, weil das Matchup uns nicht liegt. Die Jets mit ihrer starken Defense und machen offensiv auf jeden Fall genug, um unsere Defense irgendwie in Bredouille zu bringen. Und dann spielst du am letzten Spieltag gegen die Rams und so blöd das klingt, man will nie absichtlich verlieren, aber aus picktechnischer Sicht wäre es dann vielleicht sogar cleverer, im letzten Spiel dann nochmal Leute irgendwie rauszunehmen, damit man keine schwere Verletzung mehr riskiert und sich dann noch ein Loss abholt, um zu gucken, ob man vielleicht doch noch irgendwie mit dem eigenen Pick so Richtung Top 14, Top 12 kommt. Weil je nachdem, wie sich das entwickelt, ist das durchaus realistisch. Ich hatte mir das die Woche mal angeguckt. Also Pick 12 ist noch drin. Und dann geht es darum, in der nächsten Offseason die richtigen Schlüsse zu ziehen, überlegen, was machen wir mit Gino, wie evaluieren wir ihn und welche Optionen haben wir vielleicht auch mit dem Broncos-Pick im Draft. Man weiß halt nie, wen wir vielleicht als nächsten Josh Allen oder nächsten Pat Mahomes im Draft sehen. Und es gibt ja einige Optionen. Dementsprechend bin ich da tatsächlich ganz gespannt drauf. Aber summa summarum bin ich als Seahawks-Fan tatsächlich sehr, sehr zufrieden und positiv überrascht mit der Saison, weil das so nicht zu erwarten war.
Das ist doch super. Mal angenommen, das bleibt jetzt alles so, wie es ist. Ihr habt ja, glaube ich, gerade den Nummer 3-Pick von Denver. Und Denver verliert jetzt am Wochenende gegen Los Angeles. Die anderen beiden Spiele, denke ich mal, sind wir uns einig, dass die Broncos da nichts holen werden. Gegen die Chiefs und die Chargers, gerade wenn es für die Chargers immer noch darum geht, die Playoffs klar zu machen. Ihr habt jetzt den Nummer 3-Pick. Keine Ahnung, spielt eine okay Playoff-Run. Wildcard, Divisional, irgendwo geht's raus. Aber jetzt nichts Überragendes im Sinne von Championship Game, Super Bowl. Mit Gino weitermachen oder an 3 Young oder wie heißt es, Stroud draften?
Also, es ist halt wirklich die Krux. Also, ich bin zum Beispiel, ich hatte mich ein bisschen schon mit der Quarterback-Klasse beschäftigt. Und ich persönlich bin nicht so der Freund von CJ Stroud. Weil zum einen Ohio State Quarterbacks in letzter Zeit, die aus dem College kamen, jetzt nicht die Wunderdinge vollbracht haben und eher mehr zu Busts geworden sind. Und zur anderen Seite ist er auch tatsächlich von seinem Stil her nicht so, dass ich sagen würde, der wird mal Top 5. Einfach von seiner Mobilität her, von seinem. Der ist halt mehr so der Big Ben-Typ und ich glaube, in der heutigen NFL mit einem Quarterback, der viel nur in der Pocket steht, wirst du jetzt nicht mehr irgendwie Top 5 Quarterback, wenn du da siehst, wen du da noch hast mit einem Justin Herbert, einem Pat Mahomes, auch einem Joe Burrow, der ab und zu auch mal Läufe einstreuen kann. Da glaube ich nicht, dass er, also in meinen Augen, das Potenzial besitzt. Dann hast du Bryce Young, wo man immer sagt, ja, man weiß nicht, ob die Größe für einen NFL Quarterback taugt, wobei ich da immer vorsichtig bin, weil ich hatte jetzt mal geguckt und ein Bryce Young ist zum Beispiel größer als ein Kyler Murray und auch ein bisschen größer als ein Russell Wilson. Und ich sage mal so, wir haben Erfahrung mit kleineren Quarterbacks und dementsprechend, ich glaube, das ist kein Hindernis. Natürlich wäre es einem lieber, wenn er 10 cm größer wäre, weil ich glaube, er ist 1,83. Und so der Schnitt für so ein Gardemass Quarterback liegt, glaube ich, so bei 1,91 bis 1,93. Natürlich wärst du froh, froh, wenn er 10 cm größer wäre, aber ich sag mal, alle anderen Tools sind bei ihm vorhanden. Dementsprechend wäre natürlich eine Option, aber ich gehe gar nicht davon aus, dass er uns in den Schoß fällt, weil ich stark davon ausgehe, dass die Texans ihn an 1 ziehen. Dann hast du natürlich noch Will Lewis von Kentucky, wo ja so ein bisschen Draft-Hype schon generiert worden ist und eben viele Leute bereits mit einem Josh Allen vergleichen, was so sein Run-Game angeht, diese sehr physische, der hat einen Arm, der jeden Wurf machen kann. Da ist halt aber eher wieder dieses Gamblen auf Potenzial. Und dann hast du noch so diese Sleeper-Picks, die du ein bisschen später nehmen kannst. Zum Beispiel den Anthony Richardson von Florida, einen Hendon Hooker von Tennessee, einen McKay von Stanford. Aber dafür würde ich halt keinen frühen Pick investieren. Und dann ist halt die Frage, dann hast du an drei wahrscheinlich keinen Young mehr da, einen Stroud, mit dem ich nicht gehen würde. Und dann ist die Frage, wie sehr siehst du das Potenzial von dem Will Lewis? Und da kann man vielleicht sagen, dass sie das Potenzial hoch einschätzen, weil es ploppen auch immer wieder diese Gerüchte auf, dass damals im Draft von Josh Allen die Seahawks auch bereit waren, Josh Allen zu nehmen, wenn er ein bisschen gefallen wäre. Dementsprechend, je nachdem, wenn die Gerüchte stimmen, also dann mögen sie so eine Art Quarterback vom Stil her. Aber ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir mit dem dritten Pick einen Quarterback nehmen. Und ich glaube, meine beiden Optionen wären eher, glaube ich, vielleicht sogar runtertraden. Wenn da ein, weil es gibt genug Quarterback-needy Teams, die aber trotzdem irgendwo in dieser Range von Pick 8 bis Pick 12 sind, dass du nicht zu weit runter gehst und noch einiges an Kapital absahen kannst, weil wir haben zu viele Lücken, die gefüllt werden muss. Und wenn du da kein vernünftiges Angebot kriegst, würde ich tatsächlich mit dem übrig gebliebenen Spieler aus Will Anderson und Jalen Carter gehen. Einer für die D-Line, weil das ist, glaube ich, unsere größte Schwachstelle aktuell und der wäre definitiv von Beginn an ein großes Upgrade. Wobei man bei Jalen Carter natürlich auch abwarten muss, der war jetzt viel verletzt dieses Jahr. Wobei ich nicht immer sagen würde, dass eine verletzungsgeplagte Saison direkt auf die ganze Karriere schließen kann.
Wie wäre es mit einem Playmaker vielleicht auch offensiv? Wäre das was? So in die Receiver-Richtung zu gehen?
Habe ich tatsächlich mit unserem eigenen Pick, würde ich das eher sehen, so in dieser Range 12 bis 15, weil wir sind zu dünn auf Receiver. Wir haben natürlich einen DK Metcalf und einen Tyler Lockett, die das super machen dieses Jahr, aber dahinter ist der Drop-off einfach viel zu hoch. Wir werfen natürlich auch viel auf die Tight Ends, aber so eine dritte Option, auf die du dich verlassen kannst im Fall der Fälle, weil du siehst bei vielen Teams, dass ein dritter Receiver, ein richtig guter, häufig einen Unterschied machen kann. Peinlich tatsächlich würde ich persönlich gerne sehen, so in dieser Range 10 bis 20, weil es gibt tatsächlich auch dieses Jahr gar nicht so viel Erstrundentalent auf Wide Receiver. Also so von dem Pre-Draft-Hype, man muss sowieso immer noch mal abwarten, was da noch kommt mit Combine etc. Aber vom Pre-Draft-Hype sehe ich da aktuell drei Receiver vielleicht in der ersten Runde. Das wäre Quentin Johnston von TCU, den ich persönlich sehr gern mag, aber der Fit könnte vielleicht schwierig werden, weil er vom Typ her auch dieser Big Body Contested Catch Receiver ist. Und ich weiß nicht, wie sehr sich das zu sehr mit DK ähnelt. Du brauchst halt eher so diesen Z-Receiver, so ein Typ wie letztes Jahr, so ein Garrett Wilson oder ein Chris Olave. Und dann hast du halt noch Jordan Addison von USC, der aktuell so ein First-Round-Grade hat, oder Smith Njigba von Ohio State, der vielleicht am ehesten dieser Receiver-Typ wäre, den man benötigt. Wobei da inzwischen auch schon wieder diese Concerns sind, weil er jetzt das Bowl-Game auslässt von Ohio State, um sein, ich sag mal, seine Gesundheit nicht weiter zu riskieren, weil der auch den Großteil der Saison verpasst hat. Der aber tatsächlich letztes Jahr sogar mehr Receiving Yards hatte, glaube ich, als Olave und Garrett Wilson, der da, glaube ich, knapp 1600 Yards hatte bei Ohio State. Und der aktuell sogar, was man zwar nicht immer so viel drauf geben darf, aber der eher sogar ans Ende der ersten Runde inzwischen gemockt wird. Einfach weil jetzt viele Bedenken haben, oh, wie ist die Einstellung, wenn er jetzt das Bowl-Game droppt und sagt so, ja, ich will lieber mich für einen Draft vorbereiten. Da kann man vielleicht auch nochmal einen späten Stil landen. Also ich bin gespannt. Ich würde auf jeden Fall eine Verstärkung gern sehen für den dritten Receiver-Spot, weil ich glaube, Lockett hat noch ein, zwei gute Jahre mit seinen 31 Lenzen, die er jetzt hat. Und DK hat, glaube ich, auch noch Entwicklungspotenzial, vor allem was so ein bisschen auch seine Hände angeht, weil er doch noch viele Bälle droppt, was aber, ich glaube, was auch einfach daran liegt, viel an Konzentrationsschwächen, weil er häufig auch einfach zu viel mit den Refs am Lamentieren ist und mit sich selbst. Dementsprechend, ich könnte mir guten Skillplayer vorstellen auf Wide Receiver. Und dann nächstes Jahr sicherlich vielleicht mit Gino auf dem Franchise-Tag.
Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Variante. Was du angesprochen hast, was glaube ich auch ganz interessant ist, ist diese Entwicklung gerade, die wir bei College-Spielern sehen. Es ist ja nicht nur Smith und Jigba gewesen, der das gemacht hat. Das haben ja einige jetzt sich für den Draft sozusagen gemeldet und dann sagt, ich spiele Bowl-Game nicht. Findest du, dass das vielleicht so ein bisschen mit Jalen Waddle und Jameson Williams zusammenhängt? Waddle zum Beispiel, der ja auf Krampf dieses Finalspiel noch gespielt hat. Und da ja auch verletzt gespielt hat und dann vielleicht ein paar Wochen früher fit gewesen wäre. Und dass es jetzt viel mehr diesen jungen Spielern darum geht, möglichst früh gedraftet zu werden und sich darauf zu konzentrieren. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich eine Einstellungsgeschichte ist. Also so sehe ich das zumindest. Ich finde, gerade wenn du jetzt, okay, Ohio State ist eine andere Geschichte, weil die sind in den Playoffs, da geht es noch wirklich um was. Aber die meisten Bowls sind halt, klar, das ist irgendwo der Name dieses Bowls, aber es geht ja sportlich nicht um viel. Wenn man mal ehrlich ist.
Ja, also ich persönlich sehe das auch jetzt nicht immer direkt als Charakterfrage. Die Gesundheit ist nun mal das größte Kapital, glaube ich, in der NFL. Wie ja auch häufig gern gesagt wird, die wichtigste Eigenschaft eines Spielers ist seine Verfügbarkeit.
Ja, absolut.
Und ein Spieler bringt dich nicht weiter, wenn er verletzt ist. Und ich kann dann verstehen, dass solche Jungs jetzt nicht riskieren wollen, dass sie auch ihren Draft-Status damit kaputt machen, dass sie sich dann schwer verletzen. Bei Jameson Williams war es natürlich ärgerlich, da die Situation, das war das Championship Game und bis zu seiner Verletzung hat er auf jeden Fall auch wirklich stark gespielt und der Crimson Tide auf jeden Fall eine Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. Dass du dich in einem Championship-Spiel verletzt, das kann immer passieren, aber man hat ja gesehen, dass es seinem Draft-Status nicht geschadet hat. Aber wenn es tatsächlich diese, ich sag mal, unbedeutenderen Bowl Games sind, auch wenn College Football natürlich in den USA nochmal einen ganz anderen Stellenwert genießt als jetzt hier bei uns, kann ich das schon verstehen, dass man da jetzt keine schwere Verletzung jetzt riskieren will. Vor allem, wenn du gerade aus einer Verletzung kommst. Dann ist sowieso immer fraglich, wenn du aus so einer Verletzung kommst, die dich jetzt 2, 3 Monate rausgeworfen hat, inwiefern überhaupt dein Impact da sein wird, weil man wird jetzt nicht gleich wieder von 0 auf 100 da durchstarten können. Und ich glaube, am Ende des Tages ist den Spielern am wichtigsten, dass sie in eine gute Situation in der NFL kommen, wo sie auch direkt irgendwie ihre Leistung abrufen können. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass sie ihren Vertrag haben wollen, ihr Geld verdienen wollen. Im College verdienst du nichts. Nicht so wie in der NFL und ich glaube, ich kann niemandem böse sein, der da sagt, ich verzichte jetzt für mich auf das Bowl-Game, wenn es da um nichts mehr geht, wenn wir um die goldene Ananas spielen. Und natürlich ist man dann, glaube ich, als Fan des entsprechenden Colleges irgendwo enttäuscht, aber vielleicht kann man doch immer noch was Positives sehen. Du kannst schon mal dann vielleicht einen Starter sehen, den du für nächste Saison, wenn jetzt zum Beispiel du jetzt die Backup-Wide-Receiver da irgendwie reinbringen kannst. Das sind ja häufig auch dann die ganz jungen Kerle, die gerade ihre erste Saison haben. Ich glaube, das ist dann immer eine Chance für andere und das muss man immer positiv sehen. Und ich glaube, so innerhalb des Teams und des Coaching-Staffs ist da, glaube ich, auch keiner einem Spieler böse, wo du weißt, der wird sicherlich in der ersten oder zweiten Runde irgendwie vom Board gehen. wenn der sagt, ey Jungs, ich habe einfach zu große Angst, mich da zu verletzen. Und ja, ich glaube, das ist teilweise auch verständlich, dass Spieler das machen.
Eine Person, über die wir hier viel geredet haben im Podcast, vor allem aus Broncos-Sicht dieses Jahr, und auch nicht immer positiv, verständlicherweise, ist ja Russell Wilson. So, und Russell Wilson ist jetzt natürlich vor der Saison von den Seahawks gekommen in einem sehr großen Trade-Paket. Mittlerweile muss man sagen, aus sportlicher Sicht vielleicht zu groß, für das, was jetzt passiert ist in dieser Saison in Denver. Mit dem 4-10-Rekord. Und da, eigentlich sind es ja drei Siege nur mit Russ, weil den einen Sieg, den hat er ja gar nicht zu verantworten. Das war ja jetzt mit Brett Rippin am Wochenende. Und ich würde ja gerne das mal nutzen, wenn ich jetzt einen Seahawks-Fan hier habe. Jetzt gar nicht über diesen Trade. Dieser Trade wurde jetzt ausgelutscht und allen drum und dran. Aber mal über die Person Russell Wilson an sich zu reden. Wie ein Seahawks-Fan Russell Wilson sieht aus den letzten Jahren und jetzt auch in Denver. Weil ich habe mich jetzt nicht so unfassbar mit Wilson beschäftigt, bevor er zu Denver getradet wurde. Muss ich zugeben. Aber man hat ja auch immer wieder, egal wie sehr man sich mit den Seahawks beschäftigt, mitbekommen, dass es da auch gekriselt hat. Und auch so ein paar Concerns gab. Es kommen jetzt auch viele alte Teammates gerade auch so auf Social Media hoch, die dann erzählen, dass es dann vielleicht dann doch nicht so ein cooler Teammate gewesen sein soll. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, wie siehst du als Seahawks-Fan aktuell vielleicht den Mensch oder den Spieler Russell Wilson?
Ich persönlich bin immer ein großer Fan von ihm gewesen. Also zumindest vom Spieler Russell Wilson her. Den Menschen kann ich natürlich nur so in dem Fall beurteilen von dem, was man so hört. Das kann natürlich in echt ganz anders sein. Aber man hat die letzten Jahre schon so einige Stimmen gehört, dass er nicht der einfachste sein soll. Von der Handhabung her, ich sage mal, teilweise ist er sehr eigen. Die letzten Jahre, vor allem, das fing so ein bisschen an mit seiner Beziehung mit Sierra, dass dann mehr so sein Fokus auch in dieses Prominentsein, sage ich mal, gerutscht ist und überall die roten Teppiche, öffentliche Auftritte, die halt aber auch dadurch bedingt waren, dass sie natürlich eine sehr erfolgreiche Künstlerin ist. Da fing das so langsam an, dass das einige im Team auch nicht so gern gesehen haben. Was tatsächlich auch ein großer Bruch im Team war, war tatsächlich die Super Bowl-Niederlage gegen die Patriots. Danach soll sehr, sehr viel kaputt gegangen sein im Team. Da gab es dann so vor allem diese Fraktion um Richard Sherman, Earl Thomas, die dann auch wirklich sehr, sehr kritisch, glaube ich, ihm gegenüber gesprochen haben. Und zu der Zeit gab es ja auch tatsächlich diese wirklich größeren Unruhen im Team, diese beiden, das war fast aufgeteilt wie in zwei Lager im Team. Ich erinnere mich auch gut daran, als Earl Thomas sich schwer verletzt gegen die Cardinals war es, glaube ich, und beim Abtransport Pete Carroll den Mittelfinger zeigt.
Unvergessene Szene auf jeden Fall.
Dann auch teilweise Richard Sherman, der also richtige Dispute hatte an der Seitenlinie mit Coaching-Staff oder auch Mitspielern. Also da hast du schon gemerkt, das ging, glaube ich, auch weit über dieses positive Anmachen hinaus. Und da hast du gemerkt, dass viel im Argen war. Dann ist natürlich, glaube ich, auch vielen, was man so gerüchteweise hört, vielen Spielern irgendwie auf den Keks gegangen. Sein Geben in Pressekonferenzen. Also immer dieses sehr, ja, so unberührt und immer so, ja, next man up. Und also immer dieses, ja, we have to believe und immer dieses sehr, also wenig kritische teilweise auch.
Kommt mir sehr bekannt vor, muss ich ehrlich
Und
sagen.
ja, das passiert ja jetzt in Denver auch. Und das ist halt wirklich, also Russell Wilson als Mensch, so wie man es über Berichte etc. hört, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig zu beurteilen, weil ich glaube schon, dass der auf der einen Seite sehr viel macht, um auch seinen Körper in Schuss zu halten. Das sieht man ja auch darin, dass er kaum Spiele verpasst hat in seiner Karriere. Aber dass es teilweise auch vielleicht nicht das richtige Maß trifft, da weißt du vielleicht mehr, es gab ja diese Gerüchte, dass mit dem Flug nach London, dass er da auf dem Gang seine Übung gemacht hat. Und natürlich bist du froh, wenn dein Quarterback das macht und sich irgendwie vorbereitet. Aber du musst vielleicht auch den richtigen Moment finden, wo du sagst, so, ey, jetzt ist vielleicht auch mal Ruhe angesagt, vor allem wenn meine Teammates sich hier ein bisschen entspannen wollen.
Ah, dazu vielleicht gleich. Ich glaube, das wäre mehr explodiert, wenn sie das Spiel verloren hätten. Ich glaube, weil sie dieses London Game dann gewonnen haben gegen die Jaguars und danach hat dann KJ Hamler zum Beispiel, es gibt ja diese Szene, viele kennen die vielleicht, die ist auf Twitter dann rumgegangen, wo Wilson im Interview ist und Hamler von hinten ankommt und mit ihm zelebriert dann einfach das Interview crasht und dann auch so einen Spruch in die Richtung macht. Ich glaube, das wäre mehr auch zerrissen worden von außen, wenn sie dieses Spiel verloren hätten. So wurde es dann eher dargestellt,
Ja.
als wäre es so was super Positives und vielleicht reißt das Team jetzt rum. Wir wissen jetzt alle, hat es nicht. Aber ich finde das ganz interessant, was du sagst mit seinem Charakter, weil es gibt ja auch bei Denver immer mehr die Gerüchte, dass er den Lockerroom vielleicht schon verloren hat und das nach nicht mal einer Saison. Ich habe da jetzt auch nicht weitere Infos dazu in irgendeiner Form. Das war so mein letzter Stand. Ich fand auch, vielleicht siehst du das anders, ich weiß nicht, wie viele Broncos-Spiele du in der Saison verfolgt hast. Ich fand aber auch teilweise, dass ihm auf dem Platz, ich hatte so ein bisschen Parallelen zum letzten Seahawks-Jahr, so ein bisschen auch die Einstellung gefehlt hat, alles für dieses Team zu geben. Also ich fand, das hat man auch im letzten Seattle-Jahr gesehen. Ich fand, da war durchaus mehr drin, als das, was dann sportlich auf dem Platz am Ende lief. Jetzt aber muss ich sagen, dass mein Blick auf Wilson sich zumindest so halb gedreht hat, wirklich durch dieses Chiefs-Game, weil ich fand, dass das war das erste Spiel, wo er sich mal wirklich auf gut Deutsch gesagt den Hintern aufgerissen hat für diese Mannschaft auf dem Platz. Klar, da waren auch wieder diese Fuck-Ups dabei, zum Beispiel dieser Pick-Six auf Willie Gay. Das ist natürlich an Peinlichkeit nicht zu überbieten, eigentlich, dieses Play aus 2 Metern angeworfen. Aber. Weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber ich finde schon, dass ich gebe ihm jetzt gerne noch bereitwillig noch mal die Chance in den letzten Spielen, wenn er zurückkommt von der Concussion, mir das anzugucken. Aber ich kann halt auch nicht genau sagen, ob er jetzt wirklich so das große Problem in Denver ist. Das ist mein Problem, weißt du?
Dass, wenn ich so mal den Russell Wilson aus seiner aktuellen Zeit oder auch den letzten ein, zwei Jahren mit dem der Anfangszeit vergleiche, dann fallen einem schon so einige negative Dinge auf, definitiv. Zum einen ist es, glaube ich, dass er zu viel klingt immer blöd, aber zu viel Muskeln aufgebaut hat, weil inzwischen ist er ja sehr bulky und sehr kompakt, sage ich mal, während er in seiner Anfangszeit deutlich mobiler war. Und das fehlt inzwischen auch so ein bisschen seinem Game, weil früher konnte er viel mit seinen Beinen machen, mit seinen ganzen Houdini-Plays, wo er Pressure entkommt, wo er auch eingestreute Läufe einbringt. Das macht er ja fast gar nicht mehr. Also du hast teilweise das Gefühl, er scheut das auch so ein bisschen, also dass er auch irgendwo angstlich vor den Hits dann hat. Und da passiert kein aus der Pocket mehr rollen und die 10 Yards mal eben selber holen. Und dann wird es halt schwierig mit diesem Spielertyp Russell Wilson, weil bei ihm war immer viel, viel davon bedingt, dass er diese Plays in petto hat, dass er was mit seinen Beinen machen kann. Und dann kommt tatsächlich auch dieser Aspekt mit der Größe hinzu, weil er ist nicht der beste Pocket Passer. Vor allem so diese kurzen Routen, diese nach außen in die Flats. Das ist nicht sein Spiel, die kurzen Pässe da drauf, dieses Quick Game. Und in der aktuellen NFL brauchst du halt dieses Quick Game, weil dir die Teams die Big Plays wegnehmen. Und das war ja immer unbestritten eine seiner größten Stärken, der Deep Ball. Also, ich habe so viele Touchdowns von Russell Wilson erlebt, die tief gegangen sind auf Go Routes oder andere tiefe Crosser oder andere tiefe Routen. Und das nimmt die NFL mit ihren Defensive-Konzepten aktuell weg. Und dann wird es halt schwierig, weil dann fehlt ihm diese Mobilität, die er früher hatte. Und dafür ist sein Pocket-Verhalten einfach zu schlecht. Und dann läuft er manchmal rum, das wird immer gern verglichen, wie so ein aufgescheuchtes Huhn dann in der Pocket. Und dann passieren diese Fehler, die er macht, über die Mitte, die Interceptions, weil er dann vielleicht auch durch die fehlende Größe das Spielfeld nicht ganz so gut überblickt, wenn er eben nicht ausbrechen kann, wenn er nicht direkt den tiefen Ball werfen kann. Und dann wird es schwierig. Und Russell Wilson ist, glaube ich, auch ein Spielertyp, dem das Alter nicht gut tut. Es gibt Quarterbacks, siehe Brady, die viel aus der Pocket arbeiten, die nicht so sehr auf ihre Athletik, sage ich mal, angewiesen sind, die das besser manövrieren können im Alter. Und so ein Russell Wilson, der hat nicht mehr diese Athletik wie früher, und dann wird es schwierig, vor allem in einer Liga, die sich ja durchgehend wandelt, die sich durchgehend anpasst. Und vielleicht fällt es ihm zu schwer, sich anzupassen. Wobei natürlich auch das Gesamtkonzept in Denver natürlich aktuell sehr, sehr bescheiden ist. Für die Verletzungen kann man nichts, aber ich glaube auch die Hilfe irgendwie vom Coaching ist nicht da. Von Hackett hätten sich, glaube ich, alle mehr erwartet. Und dann kommt so eins zum anderen und dann hast du erstmal diese Abwärtsspirale und dann geht's dahin. Die Erwartungen waren natürlich auch exorbitant hoch zu Saisonbeginn. Ich glaube, die Playoffs waren, glaube ich, sogar das, würde ich sagen, das Minimalziel. Ich glaube, viele Broncos-Fans haben auch von mehr geträumt. Der Kader ist nun mal gut, die Defense wär einem Super Bowl-Run definitiv würdig, aber die Offense funktioniert nicht. Ich glaube auch von den Skill Players hätte man sich mehr erwartet. Man hätte sich mehr von einem Cortland Sutton erwartet. Da hat man ja eigentlich vor Saisonbeginn gesagt, der passt optimal zu Wilsons Stärken. Und war, glaube ich, auch ein gern gesehener Sleeper-Pick in Fantasy-Drafts. Das war enttäuschend. Jerry Jeudy hat nicht die Entwicklung gemacht, die man sich erwartet hätte, wobei jetzt die letzten beiden Games waren ja da auf jeden Fall schon mal eine positive Trendwende. Dann hast du die Verletzung auf Running Back mit Javonte Williams, die, glaube ich, ins Kontor schlägt und dann wird es schwierig.
Ja, also du hast vieles gesagt. Eigentlich alles stimme ich zu, was Denver betrifft. Ich glaube, es ist gerade so eine ganz, ganz verflixte Situation. Ja, du hast Wilson, wie du schon, du hast Wilson komplett richtig analysiert, wo du nicht weißt, wie du mit ihm umgehen sollst sportlich. Dann hast du Hackett, wobei ich auch immer wieder höre, ich gucke mir viele Videos an, wo Leute die Broncos analysieren, die da deutlich mehr Ahnung taktisch haben als ich. Und was ich immer wieder höre, was sich sowieso Muster durchzieht, ist, dass die Schemes wirklich gut sind. Und das ist ja nun mal das, was vom Coach kommt. Dass die Schemes auch wirklich Spieler frei schemen und dass Russ dann entweder den Wurf nicht macht oder zu spät macht oder wie gesagt, irgendwas komplett anderes macht. Und dann hast du teilweise auch das Problem, dass du gerade mit deinem Hausmeister und deinem Zeugwart auf Receiver spielen musst, im Endeffekt. Sutton kommt ja jetzt vielleicht wieder zurück noch für die letzten Spiele. Aber sonst hast du ja nur Jerry Jeudy und das ist für eine Defense halt auch einfach, nur den Jerry Jeudy rauszunehmen, muss man mal ehrlich sagen. Außer du heißt Kansas City Chiefs. Die können es dann natürlich nicht, aber man muss auch einfach sagen, bei dieser schieren Menge an heftigen Verletzungen bin ich auch irgendwann nicht mehr geneigt zu sagen, das ist jetzt nur noch Pech. Also da muss dann auch irgendwas schiefgelaufen sein, an irgendeinem Punkt in der Saisonvorbereitung oder im Medical Staff oder in der Intensität des Trainings oder was weiß ich. Ich bin da ja leider nicht dran, dass ich das beurteilen kann. Aber wenn du so viele, die Broncos haben, glaube ich, gerade 19 Spieler aktiv auf IR, das ist mit
Das hier.
Abstand, sind mit Abstand die meisten in der NFL. Und von diesen 19 sind, glaube ich, mindestens 10, 11 klare Starter. Die O-Line, wir spielen teilweise mit dem Third String Guard gerade mit Wattenberg. Und das siehst du halt auch bei Russell Wilsons Spiel. Russell Wilson braucht, glaube ich, einfach mittlerweile, weil er halt nicht mehr so krass Houdini ist, wie er es mal war, eine wirklich stabile O-Line. Und die hat er bei Denver vielleicht die ersten zwei Spiele gehabt. Und man muss ja sagen, auch gerade gegen euch sah Denvers Offense jetzt ja nicht komplett kacke aus. Das Problem waren halt die zwei Fumbles an der 1. Wenn das jeweils ein Touchdown ist, dann gehen wir da raus mit diesem Spiel und gewinnen es deutlich. Und weil die Defense in der zweiten Halbzeit ja wirklich Shutdown war. Das ist sowieso so eine Sache in Denver, da weiß ich bis heute nicht, ich weiß bis heute nicht, was Alvaro denen in der Halbzeit vom Seahawks-Spiel gesagt hat, weil die erste Halbzeit war unsere Defense ja katastrophal. Und seitdem spielen die auf einem Top-Level. Seit dieser Halbzeit in Seattle spielt Denver auf einmal wirklich starken Defensive Football. Und ich weiß nicht, was da gesagt wurde, aber es war so anscheinend gut. Das Problem ist jetzt halt einfach, du bist mit Russell Wilson jetzt eingesperrt mit diesem Vertrag. Du hast dir das selber vor der Saison ans Bein gekettet, wo ich aber auch sage, ich kann immer noch nachvollziehen, warum man das zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Es ist vielleicht von der Geldsumme her zu viel, aber dass man grundsätzlich sagt, wir haben für ihn getradet und wir geben ihm jetzt einen sehr langfristigen Vertrag, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es liegt vielleicht auch daran, letzter Gedanke dazu, bevor ich dich dazu zu Wort kommen lasse. Du hattest in Denver jetzt ganz viele Jahre keinen Franchise-Quarterback. Den hattest du einfach nicht. Du hattest immer wieder Rookies, die es nicht geschafft haben, Second Stringer, die es nicht geschafft haben. Seit Peyton Manning, seit dem Super Bowl bist du auf der Suche. Und jetzt hattest du mal einen Move gemacht, wo ich bis heute sage, den Move in dem Moment zu machen, fand ich nicht falsch von Peyton. Das war schon in Ordnung für Russell Wilson zu traden. Und in dem Moment damals habe ich den Preis auch unterschrieben. Sage ich dir ehrlich, wie es ist. Hätte ich in die Zukunft blicken können, hätte ich ihn vielleicht nicht unterschrieben. Und dann will man halt aber auch klar machen, das soll jetzt unser Starter sein für die nächsten Jahre. Und dass man dann grundsätzlich so einen langen Vertrag, ich glaube, es sind jetzt insgesamt 7, 8 Jahre der Vertrag, die er nennen wird, dass man ihm das gibt, finde ich in Ordnung. Das Problem sind halt diese 265 Millionen, ne? Die sind halt das, was da ins Kantor schallert gerade. Sportlich gesehen auch.
Ich fange mal mit dem Punkt mit den Verletzungen in Denver an, weil ich glaube, so wie du, dass das nicht immer nur Pech ist. Ich meine mich zu erinnern, dass Denver in den letzten Jahren generell häufiger mal so viele Verletzte hatte. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du auch sicherlich den Medical Staff anschauen musst. Und zum anderen wirst du da sicherlich auch vielleicht auch verletzungsanfällige Spieler haben. Es gibt immer auch Spieler, die mehr verletzungsanfällig sind als andere. Und da glaube ich nicht, dass das alles nur Pech ist. Das sehe ich ähnlich mit dir. Und dann muss man irgendwo jetzt andere Stellschrauben sicherlich irgendwie justieren, damit das in der Zukunft nicht ist. Zu dem anderen Punkt, ich bin da ganz bei dir. Der Trade für Wilson, den musst du machen. Du hast seit Jahren jetzt irgendwie dir ein kompetitives Team aufgebaut, dir fehlt ja immer nur der Quarterback. Und dass du den Trade dann machst, ich glaube, den hätte jeder andere GM auch gemacht. Natürlich war Wilson letztes Jahr schon so ein bisschen fluky. Da hat man natürlich vieles auf die Verletzung geschoben. Und du gehst halt nie davon aus, dass das vielleicht schon der absteigende Ast ist. Es gibt ja auch Gerüchte, dass dieses Paket, das die Broncos an die Seahawks für Wilson geschickt haben, so auch den Packers angeboten worden ist für Rodgers. Weil es gibt ja die Gerüchte, dass Rodgers eigentlich ihre, ich sag mal, First Option war, was ja mit Matt Hackett als Coach auch irgendwo naheliegend ist. Ob das jetzt am Ende des Tages besser geworden wäre, sei mal dahingestellt. Ich glaube, da hättest du dir sicherlich andere Probleme irgendwo ins Haus geholt, weil auch ein Aaron Rodgers ist, glaube ich, menschlich nicht die einfachste Person. Und als dieses Fenster geschlossen wurde, beziehungsweise als dann Rodgers seinen Vertrag verlängert hat in Green Bay, ich glaube, die Timeline war irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten später wurde der Trade verkündet für Russell Wilson. Also, da gibt es viele Gerüchte, dass es so wirkt, als die Nachricht mit Rodgers Verlängerung kam, dass die Broncos quasi den Hörer in die Hand genommen haben, bei John Snyder und Pete Carroll angerufen haben und gesagt haben, hier unser Package für Wilson, Deal or No Deal. Und dann ist er durchgegangen. Der Preis, ich finde ihn nicht zu teuer für das, was du dir erwartet hast. Weil jeder hatte die Hoffnung, dass er an seine guten Zeiten anknüpft. Und dass du dann diesen Preis eingehst, war zu erwarten. Ich sag mal, einen erwarteten Top 10 Quarterback kriegst du nicht für einen geringeren Preis. Wenn du im Draft uptradest, ist es auch teuer, siehe 49ers und Trey Lance. Und das hat sich Stand jetzt auch noch nicht ausgezahlt. Und du weißt halt nie, was in der Zukunft ist. Du weißt halt nie, wie sich die Picks entwickeln. Das siehst du aktuell halt auch schön an dem Rams-Trade, wobei sich für die das natürlich ausgezahlt hat mit dem Super Bowl. Aber die haben, glaube ich, auch nicht erwartet, dass sie in der nächsten Saison plötzlich einen Top-5-Pick nach Detroit schicken. Und ich glaube, das ist immer das Risiko, dass du eingehst, wenn du First Rounder für einen Spieler tradest. Das Trade-Paket war, glaube ich, auch nicht das größere Problem. Das größere Problem ist der Vertrag.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, da kommst du jetzt nicht raus. Du bist mindestens eigentlich noch 2 Jahre an ihn gebunden. Und das ist das, was eigentlich mehr wehtut. Vor allem im Grunde war es ja auch ein bisschen nicht mal aus der Not heraus, weil er hatte, wenn ich mich nicht irre, noch 2 Jahre Vertrag.
Ja, genau, diese und nächste hätte er noch auf dem Seahawks-Vertrag
Ich wollte gerade
gewesen.
sagen, diese nächste und du hättest es auch diese Offseason lösen können. Natürlich willst du, wenn du dir für deinen Star-Quarterback irgendwie viel weggetradet hast, willst du natürlich ihm auch die Wertschätzung zeigen, ey, du bist hier erwünscht, wir sind bereit, dir den Vertrag zu geben, den du haben willst. Dass du das machst, kann ich irgendwo verstehen. Retroperspektiv sagt man sich natürlich, hätten sie mal lieber ein Jahr gewartet, dann hätte sie jetzt sagen können, ah, wir wollen jetzt gerade nicht verlängern, lieber mal gucken, was nächstes Jahr abgeht, dann hätt's Vielleicht ist er nächstes Jahr wieder top und dann hättest du noch mehr bezahlt. Aber hättest halt nicht diese Situation wie jetzt, dass du nächstes Jahr auf jeden Fall noch an ihn gebunden bist und das Jahr darauf hast du, glaube ich, auch knapp an die 50 Millionen Dead Cap. Und dafür ist, glaube ich, der Kader die nächsten 2 Jahre noch zu gut, dass du in einem Jahr 50 Millionen Dead Cap fressen willst. Weil dann musst du so viel umstrukturieren, dann musst du so viel vielleicht auch cutten oder wegtraden, dass du dich dann noch weiter zurückwirfst und du wirst jetzt die nächsten 2 Saisons, glaube ich, mindestens mit ihm zusammen verbringen müssen. Und dann geht es darum, dass du irgendwie hoffen musst, dass er sich wieder irgendwie ein bisschen fängt, dass du das System vielleicht noch mehr an seine Stärken anpasst, was schwierig ist, weil seine Stärken aktuell nicht zum Stil der NFL passen. Und die Broncos sind auf jeden Fall in der vertragten Situation jetzt, weil eigentlich ist das Konstrukt des Kaders jetzt fix. Dieses Jahr wirst du kaum frisches Blut hinzufügen können, dadurch, dass du kein First und kein Second Rounder hast. Dann müssen die späten Picks sitzen und ich weiß nicht, wie viel Cap Space hier in der Offseason hat, da weißt du vielleicht mehr. Aber auch da wirst du sicherlich keine großen Sprünge machen können. Und dann muss man beantworten können, ob man mit dem Kader, den du jetzt gerade so zusammen hast, mit zwei, drei Editions, ob du dann den Super Bowl angreifen kannst. Und Stand jetzt sehe ich das halt nicht.
Nee, absolut. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das erstmal als erstes Super Bowl wirst du mit dem Kader wahrscheinlich nicht angreifen nächstes Jahr. Ich bin aber nicht komplett negativ, was die Offseason betrifft und das nächste Jahr. Erstmal kleine Korrektur. Wir haben jetzt wieder den First-Round-Pick, weil wir ja Bradley Chubb weggetradet haben.
Ah, stimmt, Entschuldigung.
Wir
Doch,
haben,
das war
aber
ja.
das ist natürlich nicht der jetzt Pick Nummer 3, sondern das wird dann wahrscheinlich, weil es der 49ers-Pick ist, aktuell befürchte ich sogar, das kann in die Richtung 28 bis 32 gehen.
Ah,
So
realistisch gesehen, ja.
wie die 49ers gerade aussehen, wenn da nicht in den Playoffs wirklich ein Wunder passiert. Und ich finde, den Pick solltest du wirklich in die O-Line stecken, je nachdem, was da noch da ist auf dem Board. Ich finde, generell solltest du die O-Line diese Offseason in Fokus setzen, dass du da halt einfach auch Tiefe in den Kader reinholst, dass wenn da mal Verletzungen sind, dass da nicht dieses ganze Konstrukt sofort zusammenbricht. Und ich würde sogar mit Hackett weitermachen, sage ich dir ehrlich, wie es ist mittlerweile. Zumindest das eine Jahr noch mal gucken, ob er in der Lage ist, sein System an Russell Wilson anzupassen, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann nächste Offseason sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich würde aber auch verstehen, gerade mit der neuen Owner Group, wenn sie jetzt sagen, das ist jetzt vorbei, das war uns hier zu peinlich nicht genug, wir suchen wen Neues. Dann solltest du aber jemanden suchen, der wirklich ein System spielt, in dem Russell Wilson schon funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und was man, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen darf, ist der Impact, den vielleicht ein Tim Patrick haben wird, wenn er zurückkommt von der Verletzung, der ja nun das ganze Jahr ausgefallen ist. Der in den letzten Jahren ja under the radar eigentlich der Nummer 1 Receiver war der Broncos, auch wenn das auf dem Papier nicht war und alle über Sutton und Judy geredet haben. Aber Patrick war komischerweise immer der, der die wichtigen Catches hatte, der wenig Drops hatte, wenig Touchdowns, die er fallen gelassen hat. Also Patrick war wirklich ein herber Verlust vor der Saison für diese Offense. Und die Defense ist ja stark. Selbst ohne einen Bradley Chubb ist das eine starke Defense. Selbst ohne einen Randy Gregory war das ein starker Pass Rush. Wenn man sich mal bloß die Zahlen anguckt und die Punkte, die Denver zugelassen hat, muss er überlegen, hätte Denver es geschafft, in all ihren Spielen 20 Punkte zu machen, wäre Denver jetzt irgendwie bei über 10 Siegen. Und
Ja, ich hatte auch irgendwie gelesen, die Defense lässt irgendwie im Schnitt, glaube ich, nur 16 oder 17 Punkte zu.
richtig, richtig. Es reicht dir, wenn du drei Touchdowns machst. Und das war eigentlich die Erwartung, dass es mit Russell Wilson geht. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass es nicht so ist. Die Saison ist durch. Ich finde, die Broncos spielen jetzt einfach nur noch dafür, dass die Seahawks nicht den dritten Pick kriegen. Da wird natürlich das Spiel am Wochenende, sowohl, ich glaube, ich hatte ja ursprünglich den Podcast vorbereitet für Finn und Tom, und da hätten wir auch ganz lange über dieses Denver-Spiel logischerweise gesprochen. Und mein erster Satz war, dieses Spiel interessiert vor allem zwei Gruppen, und das sind die Seahawks-Fans und die Lions-Fans. Und ich denke, so kann man es zusammenfassen, weil für beide Seiten ist es interessant, ob sie den höheren oder den tieferen Pick kriegen am Ende. Aber ich denke mal, da können wir ein Close-up unter die Denver-Sache jetzt erstmal hier für diese Folge machen. Die müssen viel arbeiten in der Offseason, da muss viel umgedreht werden. Ist eine Floskel, aber ist halt so. Und dann schauen wir, was nächste Saison bei rumkommt. Und wenn nächste Saison immer noch so schlecht ist, dann musst du halt einfach einsehen, dass das ein falscher Deal vielleicht war. In dem Sinne jetzt in der Retro-Perspektive dann. Und dass du dann das Team dann vielleicht doch anders umkrempeln musst. Vielleicht dann auch im Draft, wenn du wieder so tief landest, einen Caleb Williams draften, wenn du es machen kannst. Den hinter Russ noch ein, 2 Jahre parken und Russell Wilson oder ihn dann spielen lassen und Russ mit dem Vertrag auf der Bank parken. Aber das möchte ich nicht entscheiden, und ich sag dir aber auch ehrlich, George Payton hat bisher wirklich keine schlechte Arbeit in Denver gemacht. Aktuell vertraue ich ihm da noch. Aktuell bin ich noch an dem Punkt, dass ich ihm da vertraue, und da hat er das auch noch verdient. Finde ich jetzt persönlich.
Ich sag mal so, bisher sind die Entscheidungen ja nicht schlecht gewesen. Die haben sich als schlecht herausgestellt, aber zum Zeitpunkt der Trades war das ja nicht schlecht. Also da musste ich bei uns, bei den Seahawks, schon schlechtere Sachen miterleben. Und die sind auch alle noch am Ruder, von daher. Manchmal muss man tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen Vertrauensvorschuss geben. Und ich finde es eigentlich auch richtige Einschätzung von dir, dass man Hackett noch ein Jahr gibt. Gucken, ob er sich vielleicht selber weiterentwickelt, weil es ist nie einfach, erstes Jahr Head Coach ohne Head Coach-Erfahrung. Und wenn er es dann verbockt, dann verbockt er es und dann kannst du ihn schmeißen. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, jetzt nochmal komplett wieder neuen Input, neues System, ob es das besser macht.
Man muss halt einfach sehen, wir als alle da draußen in unseren eigenen Berufen, wir waren ja auch nicht sofort perfekt, als wir kamen, und uns wurde ja auch Entwicklungspotenzial gegeben. Und ich finde, das sollte man Hackett eigentlich nochmal zugestehen, weil, wie gesagt, das ist auch das, was ich immer höre von diesen ganzen Leuten, die sich Tim Jenkins zum Beispiel auf All Things QB auf YouTube, der lobt immer wieder die Schemes, die Denver spielt, und sagt, das sieht alles gut aus. Und ich finde, man muss den beiden jetzt einfach mal eine Offseason geben, um sich mal zusammenzusetzen, zu sagen, das lief richtig scheiße. Und wir machen jetzt das, das und das, damit es besser wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man, finde ich, die Leine ziehen. Kommen wir
Absolut.
mal abschließend nochmal zu was kleinen Positiven, denn vielleicht haben es viele von euch da draußen auch schon mitbekommen, wenn ihr die Folge hört, ist es auch schon ein, 2 Tage alt. Aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wir nehmen jetzt gerade Donnerstagvormittag auf, sind die Pro Bowl-Spieler bekannt gegeben worden. Ich möchte jetzt hier gar nicht groß darüber reden, wer jetzt von anderen Teams. Mich würde jetzt einfach interessieren, die Pro Bowler der Seahawks sind ja Geno Smith, Tariq Woolen und wer war noch? Quandre Diggs, richtig?
Und Jason Myers.
Genau, euer Kicker, genau. Bist du zufrieden? Sagst du, da ist irgendwer dabei, wo du nicht damit gerechnet hast? Oder vielleicht auch wer, wo du sagst, von deinem Team, da bist du enttäuscht, dass er nicht reingekommen ist?
Also ich kann ja mal so Schritt für Schritt durchgehen. Bei Gino wird, glaube ich, viel halt diese Story mitgespielt haben, dass er aus dem Nichts kommt, dass das niemand erwartet hat, und dass er das jetzt quasi so als Belohnung kriegt. Ich glaube, es ist auch nicht komplett wirr, sage ich mal, als Entscheidung, weil die NFC hat nicht so viele gute Quarterbacks, sage ich mal. Und vor allem, wenn du das bei den Pro Bowlern der AFC vergleichst, ist das schon ein herber Unterschied. Aber ich glaube, das ist ein Case, den kann man machen. Tariq Woolen sehe ich persönlich als sehr verdient an, wenn du betrachtest, wo er herkommt. Fünfte Runde, hat so niemand erwartet, spielt echt eine starke Saison. Sehr, sehr ähnliches Niveau, das ist ja immer die Diskussion wie Sauce Gardner. Und der war der Third Pick, glaube ich. Das, glaube ich, verdient. Quandre Diggs hätte ich nicht erwartet. Persönlich sehe ich das auch nicht. Dafür war seine Leistung nicht gut genug. Dafür ist unsere Defense auch einfach zu schlecht. Bei Woolen sehe ich es wenigstens noch, weil er mit Abstand fast unser bester Defensive-Spieler war. Aber eine Quandre Diggs hat jetzt dieses Jahr keine Leistungen gezeigt, die das gerechtfertigt hätte. Man weiß halt nie, inwiefern ich glaube, er hatte einen Schien- und Wadenbeinbruch Ende letzte Saison, inwiefern diese Verletzung jetzt noch in diese Saison mit reingespielt hat. Der ist ja auch schon eher auf der zweiten Karrierehälfte und da steckst du das nicht mehr ganz so gut weg. Das hätte ich persönlich nicht gesehen und hätte sicherlich auch andere Kandidaten da eher gesehen, wie zum Beispiel einen Justin Simmons, der bei Denver wieder eine starke Saison spielt, die in der Top 5, der in der Top 5 Defense spielt, hätte ich das deutlich eher gesehen. Und dann Jason Myers, Kicker ist halt immer so relativ. Es sei denn, du heißt Justin Tucker, dann hast du ja gefühlt ein Abo für den Pro Bowl. Aber ansonsten sind Kicker halt. Das kann sich jede Saison ändern. Und Jason Myers hat jetzt, glaube ich, seit Woche 5 kein Field Goal mehr verschossen. Und wir haben einige Field Goals gekickt und ich glaube auch nur, lass mich lügen, einen Extrapunkt. Da kann ich das schon nachvollziehen, aber ich glaube, die Position des Kickers ist im Pro Bowl eh gehüpft wie gesprungen. Ich glaube nicht, dass du da großartig viel kicken wirst. Und dann, also, und ich glaube, sonst hätte ich ja tatsächlich auch niemanden reingewählt von uns, weil jetzt niemand so herausgestochen hätte, dass du ihn mitnehmen musst. Aus unserer Defense sowieso nicht. Und auch offensiv hat jetzt keiner das gezeigt. Also, man darf nicht vergessen, unsere Tackles sind Rookies, die müssen sich noch entwickeln. DK Metcalf und Lockett haben beide gute Saisons gespielt, aber wenn du mal guckst, wer da im Pro Bowl ist, da kann ich keinen Case für machen, dass einer von den beiden rein muss, weil die Dichte auf Receiver ist inzwischen halt so hoch, da kannst du keinen Case für machen. Dann hast du auf Running Back noch vielleicht Kenneth Walker, aber dafür war seine Leistung auch nicht konstant genug, weil unser Run Blocking auch einfach nicht gut ist. Der hatte so einen Stretch von 3, 4 Spielen, 5, wo er echt top Leistung gebracht hat, aber die letzten Spiele hat er, ich glaube, kaum einmal die 50 Rushing Yards überschritten. Das wär auch nicht gerechtfertigt gewesen. Und ich glaube, wir stehen also mit Ruhlen und Smith sehe ich auf jeden Fall. Myers, wie gesagt, kann man machen, macht man, glaube ich, nichts mit kaputt. Und Quandre Diggs sehe ich da nicht.
Ja, also du hast mir schon was mehr oder weniger vorweggenommen, was aber absolut richtig war. Justin Simmons ist für mich schade, dass er nicht rein ist. Er ist ja irgendwie erste Alternative. Also mal gucken, vielleicht schafft ihr es ja in den Super Bowl. Obwohl, nee, AFC. Wer ist ein AFC Safety? Das habe ich gerade gar nicht im Kopf. Weißt du das zufällig?
Tatsächlich, ASC.
Warte mal, dann mache ich mal
Ich habe
Live-Recherche. Dann gehe ich mal live hier während der
NSC hatte ich
Folge.
gesehen. NSC war Hufanga von den 49ers.
Völlig verdient, finde ich.
Dann der Reeves von Washington, da hatte ich heute Morgen noch ein Video gesehen, was das für eine Story ist, weil der noch 2020 auf dem Practice Squad war und jetzt in den Super, in den Pro Bowl gewählt wird. Und da hatte ich nur das Video gesehen, wie Ron Rivera ihm das mitteilt und er echt vor Freude geweint hat und das sind dann immer die Stories, da sage ich mir so, ja, das ist okay und am Ende des Tages ist so ein Pro Bowl eh jetzt nicht das Riesige. Ich glaube, als Spieler bist du lieber ein All-Pro-Spieler
Genau.
am Ende der Saison in den All-Pro-Teams und der Pro Bowl, wenn man ehrlich ist, am Ende des Tages werden 50% der Leute, die jetzt in den Pro Bowl gewählt worden sind, wahrscheinlich gar nicht dabei sein, weil sie entweder absagen oder in den Super Bowl kommen.
Das ist richtig. Es sind tatsächlich Derwin James und Jordan Poyer. Also zumindest bei Poyer ist die Hoffnung ja noch irgendwo da, dass er vielleicht mit den Bills den Super Bowl erreicht. Bei James sehe ich das aktuell irgendwie nicht mit den Chargers, aber man lässt sich ja überraschen, bekanntlich.
Das ist halt auch das Problem des Pro Bowls. Es gibt so viele gute, also es kommen jedes Jahr tolle neue Spieler in die Liga. Jede Position ist doppelt und dreifach mit tollen Spielern besetzt und du
Absolut.
wirst beim Pro Bowl halt immer Leute haben, wo du sagst, so, warum ist der nicht dabei, warum ist der nicht
Richtig.
dabei und da wird man, glaube ich, nie eine 100% richtige Auswahl treffen. Und da spielt halt auch immer das Voting ist, glaube ich, ein Drittel Coaches, ein Drittel Spieler, ein Drittel Fans. Und Fans machen da immer den Unterschied, glaube ich, wer dann am Ende reinkommt und wer nicht.
Fans können in vielen Bereichen da viel Positives bewirken, aber viel kaputt machen. Wo ich mich sehr natürlich drüber gefreut habe als Broncos-Fan, ist, dass Patrick Surtain reingewählt wurde.
Absolut, absolut verdient.
Absolut, das ist, finde ich, einer der besten Nachwuchscorner dieser Liga. Meine Lieblingsstatistik, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe, es sind 11 Spiele dieses Jahr schon gewesen, wo er unter 35 Yards zugelassen hat, und das ist unser Cornerback Nummer 1. Das heißt, er hat immer den Superstar-Receiver gegen sich. Und wenn man sich anguckt, gegen wen die Broncos dieses Jahr schon gespielt haben, und dann 11 Spiele davon von 14 unter 35 Yards, irgendwie immer nur maximal 5 Catches und kein Touchdown, das ist schon echt beeindruckend. Von daher freue ich mich für ihn. Aus der Offense hätte ich auch keinen erwartet, ganz ehrlich, das hat sich dieses Jahr absolut nicht angeboten. Und aus der Defense, da sticht halt keiner sonst so mehr heraus. Der Rest kommt halt eher übers Kollektiv, würde ich sagen. Da ist halt keiner
Ja.
so ein Superstar. Und vielleicht noch Simmons, hast du ja schon gesagt, aber sonst unser Pass Rush, das ist halt Baron Browning, Nick Bonito, die sind halt, das ist halt das gleiche wie mit euren Tackles. Die sind halt noch zu jung, die müssen sich halt noch entwickeln. Und sonst hast du da halt keinen. Bradley Chubb hat es ja auch nicht reingeschafft, weil mein Dolphins, der ja teilweise bei Denver war. Aber wenn du dir halt anguckst, dass dann zum Beispiel in der AFC halt ein Matt Judon oder so da rumläuft, die sind halt viel gerechtfertigter da in diesem Pro Bowl drin.
Ja.
Das ist ja das Gleiche, was du für Receiver gesagt hast.
Ja, und es ist nun mal so, Pro Bowl ist halt auch immer viel Stats.
Ja,
Und
absolut.
wenn die Defense übers Kollektiv kommt, wirst du halt nie so den einen haben. Ihr habt halt auch nicht diesen einen Pass-Rusher, der mit seinen Sacks oder seinen Pressures raussticht. Und da kommt dann halt ehestens Surtain mit seinen Statistiken ran. Und ich war tatsächlich auch damals sehr traurig. Ich hatte die Hoffnung, dass Surtain irgendwie noch in dem Deal für Wilson damals eingebunden wird, aber das hätte ja dann einen quasi an eine Robbery gegrenzt, wenn das
Ja.
passiert wäre.
Ja, das hätte Denver, glaube ich, auch nicht gemacht, weil man hat sich ja ganz bewusst gegen Justin Fields damals entschieden und für ihn.
Ja, ist Top
Der wird,
Corner.
glaube ich, absoluter Cornerstone die nächsten Jahre werden soll das sein in dieser Defense. Von daher. Gut, Arne, dann würde ich sagen, haben wir eine schöne Stunde für die Zuhörer fertig gemacht.
Zum Abschluss aber habe ich noch eine Frage.
Na klar.
Wer sind deine Kandidaten für die Awards dieses Jahr?
Boah. Also
MVP,
wen?
Offensive,
Defensive?
Defensive, Comeback?
Oh, okay, MVP. Ich glaube, Hurts, haben wir auch gestern in unserer Gruppe viel drüber geschrieben. Der wird's leider nicht mehr werden, weil er jetzt 3 Spiele verpasst. Ist immer noch ein starker Kandidat, aber ich glaube, es wird dann Mahomes. Also ich würde sagen, Mahomes als MVP. Offensive Player of the Year. Boah, das ist schwierig. Sag mir gerne erstmal deine und ich überlege in der Zeit nochmal ein bisschen.
Also MVP, wenn man diesen Begriff Most Valuable Player ansieht, dann würde ich für Hurts den Case machen, wenn die Eagles jetzt ohne ihn plötzlich einen krassen Drop-off haben. Wenn du merkst, oh, da geht auf jeden Fall auf einmal gar nichts mehr. Weil theoretisch wäre das ja die Zusammenfassung eines Most Valuable Player, wenn dein Team ohne dich plötzlich wie so ein, ich sag mal, Bottom-Half-Team spielt. Ich gehe aber auch davon aus, weil ein MVP-Award wird halt nie irgendwo nach diesen Kriterien verteilt. Aber dementsprechend gehe ich auch mit Mahomes, weil wenn die jetzt nicht verkacken in den letzten 3 Spielen, wenn Mahomes vernünftige Stats auflegt, wenn sie vielleicht noch die Bills abfangen für den First Seed, dann führt kein Weg an Mahomes vorbei. Und ich glaube, so blöd das klingt, Mahomes kannst du jedes Jahr wählen von seinen Leistungen her irgendwo. Offensive Player ist halt immer, immer schwierig. Ich glaube, wenn Justin Jefferson die 2000 Yards knackt, wird es Justin Jefferson werden. Einfach, weil das was ist, was noch nie da gewesen ist. Auch wenn es nicht zu vergleichen ist mit früheren Zeiten durch das Spiel mehr. Aber was der Woche für Woche abliefert, ist schon Wahnsinn und erinnert mich immer daran, dass ich ihn auf dem Board gelassen habe in unserem Fantasy Draft damals. Das schmerzt mich heute noch. Aber was der Junge macht, ist Wahnsinn. Das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, der wird Offensive Player of the Year. Defensive Player of the Year ist schwierig. Ich glaube, es wird tatsächlich ein Pass Rusher. Einfach weil Sex und Pressure ist halt das sind, was am meisten Aufmerksamkeit erregt. Es ist jetzt auch nicht dieser Cornerback dieses Jahr dabei, der so einen Hype generiert wie letztes Jahr Trevon Diggs. Auch wenn der Coverage letztes Jahr nicht gut war, Picks ziehen halt irgendwie immer, aber den hast du halt dieses Jahr nicht. Und dann wird es einer von den Edge Rushern und da hast du eine Bandbreite. Ich glaube, es wird, wenn die 49ers die Saison echt noch stark zu Ende bringen, könnte ich mir Nick Bosa vorstellen. Einfach weil Nick Bosa einfach eine Naturgewalt ist. Dass der Junge abreißt, ist Wahnsinn. Micah Parsons war lange Zeit ja auch irgendwie Kandidat. Der hat die letzten Spiele jetzt so ein bisschen weniger stark gespielt. Was aber tatsächlich auch daran liegt, was er in dem Interview gesagt hat, ist dadurch, dass er dieses Jahr sehr viel Edge spielt und ja eigentlich Linebacker ist. Er sagt, er fühlt sich ein bisschen müde. Es ist deutlich kräftezehrender, wenn du die ganze Zeit irgendwo an der Line spielst, als als Linebacker. Dementsprechend sehe ich das nicht. Matthew Judon mit seinen Stats wäre auch drin gewesen, aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen das Flashige. Das ist jetzt nicht dieser Name, wo die Fans sagen, ja, 1A, das ist einer der Superstars der Liga. Das wird immer ein Problem sein, wenn du irgendwie ein bisschen unscheinbarer bist, dass du da nicht so viele Votes kriegst. Also mein Tipp ist Nick Bosa und damit auch irgendwie herausstellen die 49ers Defense, die für mich schon die beste Defense der Liga ist aktuell. Dann hast du Comeback Player of the Year. Ich denke, das wird Gino, das muss Gino werden. Auch wenn er nicht von der Verletzung kam. Ich glaube, es ist beeindruckender, wenn du irgendwie 9 Jahre gar nichts gerissen hast in der Liga und plötzlich wie ein Pro Bowl-Anwärter spielst. Ist das, glaube ich, ein verdienter Comeback Player of the Year. Und dann hast du den Head Coach. Head Coach ist schwierig, aber tatsächlich, wenn die Eagles mit der besten Bilanz in die Playoffs gehen, kann man, glaube ich, einen Case für Nick Sirianni machen. Ich glaube, das ist nie verkehrt, da wo die Eagles auch herkommen. Die waren die letzten Jahre jetzt nicht. Also immer natürlich irgendwo im Dunstkreis der Playoffs, aber jetzt nie so, dass du gesagt hast, seit dem Super Bowl-Sieg, ja, ihr seid wieder Super Bowl-bound. Und der Umschwung kam jetzt und ich glaube, damit kann man nie was verkehrt machen. Oder wenn ich so von meinem Herzenspick ausgehen würde, wenn die Lions es in die Playoffs schaffen, dann würde ich auch Dan Campbell sehen, weil du musst es erstmal schaffen, ein Team nach einem 1-6-Start noch in die Playoffs zu führen. Und ich habe auch immer so ein bisschen so ein Herz für Dan Campbell, weil ich mag seine Art, weil das ist einer, der hat Eier in der Hose, der traut sich was auch im Spiel, was seine Entscheidung angeht. Und das ist so ein Players-Coach, dem würde ich es einfach gönnen. Ah, und Rookies, ich habe die Rookies vergessen, sorry.
Alles gut, alles gut. Mach.
Offensive Rookie ist dieses Jahr brutal schwer, weil du einfach keinen Quarterback hast. Und ich glaube, es ist ein Wettrennen zwischen Chris Olave und Garrett Wilson. Wen man jetzt eher nehmen will. Ich glaube, das tut sich nichts. Breece Hall wäre es, glaube ich, geworden, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und Defensive. Ich sage jetzt Offensive für Garrett Wilson, dann wird Defensive nicht Sauce Gardner, weil zweimal Jets nehmen sie nicht und dann macht es Tyreek Cool.
Das ist natürlich die Hoffnung, die als Seahawks-Fan da noch ein bisschen mitspringt, aber auch eine berechtigte Hoffnung. Wie gesagt, Mahomes hatte ich als MVP. Ich hatte mir tatsächlich, während du deinen Case für Mahomes gemacht hast, mal alle runtergeschrieben und es doppelt sich tatsächlich sehr viel. Ich habe bei Offensive Player of the Year entweder Tyreek Hill oder Justin Jefferson. Da du jetzt Justin Jefferson genommen hast, würde ich dann jetzt einfach Tyreek Hill sagen, einfach um auch was anderes zu sagen.
Ja, wäre mein zweiter Name gewesen tatsächlich.
Genau. Defensive Player of the Year, auch die drei Pass-Rusher gehabt, Bosa, Judon und Parsons. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Parsons noch wird, einfach weil Parsons ja auch so viel scored, auch noch für diese Defense, im Verhältnis zu den anderen beiden. Deswegen würde ich jetzt hier mit Parsons einfach mal gehen. Ich habe auch Gino bei Comeback Player. Ich finde, es gibt keinen anderen besseren Comeback Player of the Year. Mir fällt auch keine schwere Verletzung ein, wo jetzt einer zurückgekommen ist und die Liga aufgewühlt hat. Offensive, ich habe tatsächlich die beiden Jets Rookies. Ich habe Wilson und Sauce. Ich glaube, dass das passieren wird. Und Head Coach hatte ich auch Sirianni. Und ich hatte noch Doug Peterson tatsächlich mir notiert als möglichen Kandidaten. Weil ähnliche Geschichte wie Dan Campbell bei den Lions, hat einfach ein Team, wo man nicht damit gerechnet hat, dass sie um die Playoffs mitspielen, spielt halt um die Playoffs mit. Und eigentlich müsste man da ja fast auch Rob Saleh nochmal in den Ring werfen. Weil die Jets Ich weiß nicht, hast du damit gerechnet, dass die Jets dieses Jahr direkt um die Playoffs auch mitspielen werden und wirklich, dass die
Also
AFC East so gut wird?
ich hatte sie tatsächlich im Dunstkreis, aber ich hätte es mehr wegen der Offense gesehen als wegen der Defense tatsächlich. Ich glaube aber nicht, dass, weil ich glaube, die Jets werden die Playoffs verpassen und dann wird der Case nicht hinhauen.
Ja, gut.
Peterson ist tatsächlich auch nochmal ein interessanter Pick, weil ich glaube, die Jaguars werden in die Playoffs kommen und die Titans nicht. Weil
Ist auf jeden Fall
ich
gut
glaube, sie haben
machbar.
jetzt nur noch ein Spiel Unterschied. Ich glaube, die Titans sind 7-7, die Jaguars 6-8 und am letzten
Richtig.
Spieltag spielen sie gegeneinander. Und die Titans sind aktuell auch einfach eher regressiv, was ihre Defensive-Leistung angeht, was ihre Offense angeht. Und das sehe ich nicht, dass die Titans in die Playoffs kommen und dann werden die Jaguars machen. Und dann ist Peterson sicherlich auch ein Kandidat, einfach weil er die Franchise wieder einmal umgedreht hat nach diesem Urban Meyer-Debakel letztes Jahr.
Ja, absolut.
Aber am Ende ist halt, ich denke, Sirianni wird es machen, weil er wird 16-1 gehen, denke ich. Ja, mal abwarten, wie es jetzt ohne Hurts ist. Das könnte seinem Case vielleicht noch ein bisschen wehtun. Aber ich glaube, keiner der Kandidaten wär ein schlechter Pick. Es gibt immer so viele gute Head Coaches in einer Saison. Da ist es auch immer schwierig, einen zu wählen, glaube ich.
Das ist absolut richtig. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für die Woche. Danke dir, Arne, nochmal vielmals, dass du eingesprungen bist.
Immer gerne.
Wunderbar. Und ich hoffe, euch da draußen hat mal diese kleine Seahawks-Sonderfolge mehr oder weniger gefallen. Und nächste Woche geht es dann wieder hoffentlich im normalen Rhythmus weiter. Heute dann, wie gesagt, eine schöne kleine Sonderfolge. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das war Undrafted, Leute. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.